Der 26. Beispiel aus dem Hekigan Rokku. Yakujo sitzt auf dem großen, erhabenen Gipfel. Ein Mönch fragte Yakujo, was ist das Wunderbarste? Und Yakujo sagte, ich sitze allein auf dem großen, erhabenen Gipfel. Der Mönch verbeugte sich. Yakujo schlug ihn. Ja, macht's euch bequem, wenn ihr wollt. Neulich wurde ich gefragt von jemandem von euch, worum geht es eigentlich bei unserer Übung? Und ich antwortete ganz spontan, ohne nachdenken, um Glück. Dann habe ich danach nachgedacht, was ist denn Glück? So wie ich das erlebe, ist Glück wohl ein subjektives Wohlbefinden verschiedener Grade. Manchmal sitze ich wie Yakujo alleine auf einem großen, erhabenen Gipfel. Manchmal sitze ich auf einem kleinen Hügel. Manchmal sitze ich nur auf dem Stuhl oder auf dem Kissen. Und wenn ich da geantwortet habe, bei unserer Übung geht es ums Glück, habe ich übersehen oder einfach nicht bedacht, dieser Zustand ist ja nicht dauerhaft. Ne? Das wissen wir alle. Und hat uns überhaupt unser Wohlstand, den wir hier bei uns erreicht haben, glücklicher und zufriedener gemacht? Und wenn das nicht stimmen sollte, wozu dann die viele Arbeit, die wir dazu leisten müssen, die ganze Ausbeutung, die wir in der sogenannten, nenne ich es mal, dritten Welt machen, der Fortschritt, alle Erfindungen, wozu das, wenn es uns in Wahrheit gar nicht glücklicher gemacht hat, als vor 50 Jahren, vor 100, vor 500 Jahren, vielleicht vor 2000 Jahren. Was wäre, wenn das also alles gar nicht stimmt mit dem Glück? Wenn aller Fortschritt bei selbst weltweit immer weniger Hunger herrscht als noch vor 50 Jahren. Deutlich mehr, deutlich weniger. Wenn man sich mal die Statistiken ansieht. Auf der ganzen Welt. Wenn die persönliche Freiheit zugenommen hat, immer mehr Menschen, die in persönlicher, jedenfalls deutlich größerer, mehr persönlicher Freiheit leben, die Kindersterblichkeit um 30% in den 50 Jahren runtergegangen ist auf der Welt. Das kriegt man so in der Zeitung so alles gar nicht so mitgeteilt. Die Lebenserwartung überall auf der Welt höher geworden ist. Bei uns war sie für Männer und Frauen vor 20 Jahren noch 5 bis 10 Jahre geringer als heute. Ich bin Jahrgang 44 und habe statistisch meine Lebenserwartung schon erreicht. Diejenigen, die vor 10 Jahren oder meine Enkel geboren sind, Enkelin, die liegen schon weit über 80 mit ihrer Lebenserwartung. Wenn uns das also alles gar nicht glücklicher gemacht haben sollte, als wir vor 50 Jahren waren, was soll dann dieser ganze Wahnsinn? Es gibt ja immer so Befragungen, in welches Land in Europa oder weltweit ist eigentlich das glücklichste davon. Nach diesen Befragungen, soweit ich das weiß, die Skandinavier und die Dänen deutlich vor uns. Wir liegen irgendwie so auf Platz 7, glaube ich, oder 8. Da wird gefragt natürlich nach überwiegend materiellem Wohlstand, also Geld. Inwieweit sind die Menschen dort zufriedener in Bezug auf das, was sie mit ihrem Geld, was sie mit den sozialen Umständen, in denen sie leben, mit den Möglichkeiten, die sie haben, wie zufrieden sind sie damit? Nun weiß man, Geld macht nicht glücklich. Es macht zufrieden bis zu einem bestimmten Punkt. Mein Bruder, der viel Geld verdient hat, viel mehr als ich, der hat immer gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Wenn man bis zu einer bestimmten Menge einfach hat. Alles mehr über diesen Punkt führt befristet zwar zu einem Glückserlebnis, aber man landet ziemlich kurz wieder auf dem gleichen Niveau wie vorher. Das heißt, die Zufriedenheit pendelt sich dann, egal was man erlebt, wie viel man hat, immer wieder auf ein gleiches Niveau ein. Man kann sozusagen seine Zufriedenheit mit noch mehr Geld und immer noch mehr Geld nicht steigern. Das geht bis zu den Milliardären. Geht das so? Habe ich gelesen alles natürlich. Nicht selber erfahren, leider. Und es entstehen natürlich, das wissen wir, trotzdem immer wieder neue Wünsche, mehr haben wollen. Und damit entsteht Unzufriedenheit wieder. Auch in der umgekehrten Richtung ist es erstaunlich. Man hat herausgefunden, Krankheiten machen langfristig nur unglücklich, unzufrieden, wenn sich der Zustand kontinuierlich verschlechtert. Oder es, ich sag mal, über ein bestimmtes Niveau dauernd Schmerzen verursacht. Aber zum Beispiel so etwas wie eine Lähmung, die einen Unfall oder sonst was erwischt und gleich bleibt, der Zustand gleich bleibt, der lässt den Menschen nach einer gewissen Zeit genauso glücklich und zufrieden sein wie davor, bevor die Lähmung eingetreten ist. Das ist ja etwas, was mich schon immer sehr beeindruckt, wenn man manchmal halt im Fernsehen das sieht oder darüber liest, wie Menschen glücklich sein können, so, zumindest so, wie sie dann da gezeigt werden, aber es gibt ja Statistiken darüber, es sind also nicht nur Einzelne, wo man sich staunt, dass Menschen sogar mit Querschnittslähmung dann eine Lebendigkeit und auch eine Offenheit und Zufriedenheit zeigen, wo man immer denkt, das kann doch gar nicht sein. Aber es ist wohl doch erwiesen, dass eben selbst Krankheiten, Verluste, Tod von Verwandten, von liebevollen Menschen, nach einer gewissen Zeit doch wieder den gleichen Glücks- oder Zufriedenheitszustand man erreicht wie vorher. In einem Buch habe ich letztens gelesen, der hat so einen Vergleich gemacht, dass er einen Börsenmakler von heute verglichen hat mit einem Bauern im Mittelalter vor 500 Jahren. Kann man nur plausibel natürlich vergleichen, weil es damals keine Untersuchung gibt. Aber er sagt, der Börsenmakler freut sich über einen 20.000 Euro Gewinn und der Bauer über die Fertigstellung seines Hauses, seiner Hütte. Beide erleben das gleiche Glück, das gleiche Glück, und pendeln beide wieder auf das gleiche Niveau vorher ein. Ne? Vielleicht, weiß ich was, ein paar Wochen oder einen Monat, egal. Ja, so. Und es folgen wieder neue Wünsche. Unsere Marktwirtschaft, unsere Massenmedien, unsere Werbung schüren ja unsere Erwartungen und bewirken Unzufriedenheiten. Das liegt vor allem auch daran, dass wir eben aufgrund der Informationen, die wir haben über Zeitungen, Medien und sonst was, uns mit den Reichen und Schönsten vergleichen. Der Bauer vor 500 Jahren kannte die nicht. Das heißt, er kannte vielleicht die Adligen, die dann auf den edlen Pferden irgendwo mal vorbeiritten. Lassen wir mal beiseite, wie er ausgebeutet wurde von denen. Aber der zog den Schluss, sowas kann ich sowieso nie erreichen. Für den war das klar, dass er nie Ritter oder Adliger werden konnte. Das heißt, er hatte dahin gar keine Erwartungen. Und diese Vorstellung mal, wie das für ihn gewesen sein könnte, macht mich tatsächlich, hat mir viel Verständnis für die Zustände im Mittelalter oder auch in der späteren Zeit irgendwie gebracht, dass für die Menschen damals der Zustand, der Stand, in den sie hineingeboren wurde und auch die Unterschiede zu den anderen Ständen, den Möglichkeiten, Reichtum oder sonst was zu haben, dass für die ihr Stand völlig okay war. Der war ihnen zugewiesen. Der war ihnen zugewiesen und da konnten sie eigentlich auch gar nicht raus. Während die Armen und die sogenannten Abgehängten heute unzufriedener sind, weil sie sich mit den Topmodels und den Reichen vergleichen. Ja. Das bringt einen dann doch auf die Idee, dass Unzufriedenheit weniger durch die äußeren Umstände bedingt ist, sondern durch unsere Erwartungen, die wir haben. Verbesserung der Umstände geht und der Kenntnis über fantasierte Möglichkeiten geht mit wachsenden Erwartungen her. Ein Einen merkwürdigen Aspekt habe ich, ist mir begegnet beim Artikel, ich meine, es war in der Zeit. Für die Biologen, für Neurowissenschaftler, Neurobiologen, hängt ja Glück von chemischen Substanzen ab. Nämlich sowas wie, habe ich mir natürlich aufgeschrieben, Serotonin, Dopamin und Oxytocin ab. Das heißt, für Neurobiologen hängt Glück nicht vom Lottogewinn ab, sondern von der Ausschüttung dieser Substanz. Die Evolution interessiert sich nicht für Glück, sondern nur für die Effektivität der Fortpflanzung. Äußere Ereignisse wie Sex oder Lottogewinn oder ein Unfall beeinflussen unser Glück, unsere Zufriedenheit nur auf kurze Zeit, positiv oder negativ. Und das biochemische System führt langfristig wieder immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Aus biologischer Sicht, wenn diese Untersuchungen zutreffen, gab es da noch einen ganz merkwürdigen Effekt. Wenn man mal die Stimmungsausschläge, die einem Menschen möglich sind, so auf einer Skala von 1 bis 10 mal, also die positiven, die Glücksausschläge, so auf 1 bis 10 skaliert, dann haben manche Menschen auf dieser Skala Stimmungsausschläge zwischen 6 und 10, sagen wir mal. Ja? So. Und der Mittelwert liegt bei 8. Das sind die, ich sag mal, irgendwie glücklicheren, irgendwie zufriedeneren, irgendwie leichtlebigeren vielleicht, ja, die in jeder beliebigen Situation langfristig relativ zufrieden sind. Mit schwierigen Situationen irgendwie leichter umgehen können. Ich kenne so einen, meinen Schwiegersohn, wo ich mir denke, wie macht der das? Ja? So. Mit Situationen so locker leicht umgehen, wo bei mir immer die Rappelkiste geht und Ängste oder Sorgen entstehen. Ich gehöre dann eher zu den anderen, also nicht zu denen, zu anderen, die zum Beispiel so eine Spanne von 3 bis 7 überhaupt nur abdecken in ihrem Gefühls- und Zufriedenheitshaushalt. Das heißt, ich liege dann ungefähr bei 5. Vielleicht liege ich bei 6, egal. Sie bleiben also in der Tendenz eben unzufriedener, neigen etwas mehr zur Niedergeschlagenheit, selbst wenn sie in einer funktionierenden Familie und Gemeinschaft leben. Eigentlich kein äußerer Grund da ist, sagen die Biologen. Da hilft es also nicht, sich ein neues Auto zu kaufen, schöne Reisen zu machen, im Lotto gewinnen. Das Grundgefühl liegt eben bei 5 oder 6 und kann maximal 7 erreichen oder 8 vielleicht. Ja. So. Das finde ich schon eine spannende Überlegung, wenn das stimmt. Ich vermute mal, also es soll gut erhoben, gesichert sein, aber das weiß ich natürlich nicht, dass man gar nicht die Chance hat, so glücklich zu werden, überhaupt, durch bestimmte Ereignisse und langfristig schon gar nicht, ja, wie manche andere. Oder umgekehrt. Man muss nicht die Angst haben, langfristig unglücklicher werden als andere, wenn der Mittelwert schon bei 8 liegt. Ne? So. Das heißt also, allein durch die Biochemie, nämlich wie viel Serotonin und andere dieser Chemikalien, chemischen Substanzen, die eben ein Glücksgefühl und Zufriedenheit irgendwie herstellen, im subjektiven Erleben, da wird nicht mehr. Dann beim 5er oder 6er wird eben nicht mehr ausgeschüttet als 7. Ne? Das hat mir doch zu denken gegeben. Wobei in dem Artikel nicht drin stand, woher diese Unterschiede kommen. Das wusste, weiß man, glaube ich, noch nicht. Also äußere Umstände haben durchaus Einfluss, mit einem haben aber doch Einfluss. Ja? Zum Beispiel, wenn du verheiratet bist. Dein Mittelwert liegt, sagen wir mal, bei 6 und der deiner Partnerin oder deines Partners bei 8. Dann kannst du durchaus öfter die 7 erreichen, deinen Höchststand, weil einfach du von dem anderen irgendwie mitgezogen wirst. Ja? Insofern ist das durchaus ein Auswahlkriterium für die Partnerschaft. Aber man kann mal so spekulieren, weil ich habe ja vorher auch etwas mehr so von dem Globalen gesprochen, nicht? Gesellschaftlich könnte das Gleiche gelten. Ja? Wenn 10 Jahre nach der Französischen Revolution die Franzosen insgesamt wieder auf dem gleichen Glückslevel waren wie vorher, wozu dann der ganze Umstand? Ja. Also bräuchten wir uns eigentlich, wenn ich den Biologen glaube, gar nicht um Politik kümmern, sondern um die Manipulation unseres Biohaushalts. So. Manche von euch kennen Aldous Huxleys Schöne neue Welt. Ist ja sehr stabil, weil jeder der Menschen in diesem System der schönen neuen Welt täglich seine Psychopharmaka gekriegt hat. Ne? So. Von Nietzsche gibt es das Zitat: Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Daran habe ich gedacht, als Wolfgang gestern hier seinen Vortrag gehalten hat und die Situation, in die wir uns hier freiwillig alle hineinbegeben haben. Du hast, glaube ich, sogar das Wort Hölle benutzt. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Aber in manchen Momenten kommt es dem vielleicht nahe. Ja? Aber wir ertragen das. Es macht uns eigentlich nicht unglücklich, ja? Weil wir ein Warum haben, weil wir darin einen Sinn sehen. Ein sinnvolles Leben kann befriedigend sein, auch wenn es noch so hart ist. Und ein sinnloses Leben kann Qual sein, auch wenn es äußerlich angenehm und leicht ist. Der Mittelalterbauer, der hatte Minute für Minute vielleicht ein schweres Leben, aber sein Glaube an die ihm von Gott zugewiesene Aufgabe und die Belohnung nach dem Tod ließen ihn sein Leben nicht nur ertragen, sondern auch als sinnvoll empfinden. Glücklich, weil stimmig. Seine soziale Situation war für ihn Gott gegeben und in Ordnung, solange er von dem Ertrag leben konnte und nicht von Adligen ausgebeutet wurde. Der hatte seinen Sinn von Gott von außen. Der Humanismus hat ja alle Wertungen von gut und schlecht, von angenehm, unangenehm, von richtig und falsch, von Gott auf den Menschen geschoben. Also nicht mehr Gott, von dem wir wissen, was gut ist, was schlecht ist, sondern was sich gut anfühlt, ist richtig. Was sich schlecht anfühlt, ist falsch. Also schau nur auf dein Inneres. Die subjektive Empfindung ist das Maß aller Dinge. Nach dieser Maxime funktionieren wir alle, glaube ich. Auch wenn uns das nicht, manchmal nicht so bewusst ist. Jedenfalls wird es ja schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte propagiert. Wir kriegen es ja mit der Muttermilch eigentlich schon rein, auch in der Schule. Mein subjektives Gefühl ist der Richter über richtig und falsch. Und nach dieser Maxime funktionieren der Kapitalismus und die Werbung. Die Werbung macht ja nichts anderes, als dass sie ununterbrochen uns anbietet, irgendetwas, was uns glücklich macht, gut fühlen lassen sollte. Vielleicht ein bisschen lange ausgeholt, aber ich fand es für mich, als ich mir das alles hier zusammengereimt habe und was ich gelesen habe, fand ich das ganz erhellend. Denn wir streben ja dauerhaftes Glück an. Und wenn es das wenigstens nicht gibt, dann wenigstens dauerhafte Zufriedenheit. Ja. Glück hat eine ziemlich kurze Halbwertszeit. Also dauerhafte Zufriedenheit und Gleichmut. Wie ich schon sagte, meine DNA interessiert sich nur für Fortpflanzung. Und mein Karma, alles, was ich nicht erledigt habe, alles, was in mir noch nicht aufgeräumt ist, alles, was jederzeit, jedes Gefühl und auch alle Gedanken, die permanent hochkommen, haben ja ihre Ursache, ihren Grund darin, dass da etwas in mir Unaufgeräumtes liegt, Karma, wo man so dieses Bild hat, das finde ich ganz gut, Keime, die in meinem Unterbewusstsein sind. Und wenn eine äußere, heutige, aktuelle Situation entsteht, die dem Entstehen dieses Keims ähnelt, dann geht der auf. Und dann kommt plötzlich irgendein Ärger hoch, es kommt irgendein blödes Gefühl hoch, es kommen Gedanken hoch, die mit der Situation, aktuellen Situation, in der ich bin, gar nichts zu tun haben. Scheinbar. Nicht so Situationen kennt jeder von euch, wo du in einem Gespräch oder in einer Diskussion oder auch in einem Streit vielleicht mit Frau, Mann, Freunden oder sonst jemanden auf eine Art und Weise heftig reagierst, wo alle sich denken, was ist denn mit dem los? Was ist denn mit der los? Ja, nicht, dass da bei einem Streit über irgendeine Rechthaberei etwas hochkommt, was in dir schlummert, ein Gefühl, eine Energie, ja, die dich unverhältnismäßig zornig macht und aggressiv macht vielleicht. Davon sind wir weitgehend gesteuert. Alles Gerappel, was bei uns im Kopf ist, was in der aktuellen Situation eigentlich gar nichts zu tun hat, kommt daher, nirgendwo sonst. Ich nenne das ja immer den Automaten, der in dir ist. Das bist nicht du, sage ich, sondern der Automat, der in dir ist, der erzeugt permanent diese Gedanken und Gefühle aus der Vergangenheit, aus der unerledigten Vergangenheit. Das muss man, meine ich, durchschauen und erkennen. Also empfehle ich euch, dem nachzugehen, ob das stimmt, was ich da sage. Ja. So. Schön finde ich da Mumons Vers aus dem 19. Beispiel. Der alltägliche Nonsens, alltäglicher Geist. Der Vers geht so: Frühlingsblumen, Herbstmond, Sommerbrisen, Winterschnee. Wenn keine unnützen Gedanken deinen Geist verwirren, hast du die schönsten Tage deines Lebens. alle meine Wünsche, meine Ängste, meine Konzepte manifestieren sich in Gedanken, die den Ereignissen, den Menschen, den Gegenständen, meinen Erlebnissen Bedeutung verleihen, also Wert und Unwert verleihen, schön und hässlich, hilfreich und nicht und so weiter. Die Welt kennt das ja nicht. Das Universum kennt kein Gut, kein Böse, kein Schön, kein Hässlich, überhaupt nicht. Das ist alles Fantasie, alles unsere Fantasie. Huang Po, der ermahnt immer wieder, gib sofort das begriffliche Denken auf. Von Gedankenaugenblick zu Gedankenaugenblick keine Form, keine Bedeutung. Von Gedankenaugenblick zu Gedankenaugenblick keine Tätigkeit. Das innerste Wesen der Welt ist leer, still, rein, herrliche, friedvolle Freude. Zitat. Er sagt nicht, gib das Denken auf, sondern gib das begriffliche Denken auf. Begrifflich eben heißt genau, allem, was ich denke, allem, was ich wahrnehme, Bedeutung und Sinn oder Unsinn zuordnen. Versuch doch mal, weiß ich was, hier die Pflanze, die da am Fenster steht, anzugucken und nicht eine Spur von schön, hässlich, angenehm, steht richtig, steht falsch oder sowas mitzudenken. Und da ist nur ganz still, heimlich, leise hinten drin. Ja? Oder gestern habe ich hier den Dings, den Mokugyo da angeguckt, auf dem Eva rumschlägt, das Kissen, was da drunter liegt, sieht. Und dann mein erster Gedanke war, ach schade, ich habe zu Hause, habe ich doch noch ein schönes Rundes, warum habe ich das nicht mitgebracht? Wäre doch viel hübscher. Ne? Ich schau dich, wenn du draußen bist, mal um. Es gibt immer Momente, wo uns das passiert, aber wir merken es meistens gar nicht. Ja? Dass wir da sind und einfach nur wahrnehmen, was ist um mich herum los? Oder hier sitzend, wie fühle ich mich gerade an? Wie ist mein Zustand in diesem Moment? Ohne die Spur von Bewertung, sondern nur wahrnehmen. Nur bewusst wahrnehmen. Selbst meine Gedanken. Und das ist ja die Empfehlung, die ich ganz zu Anfang beim Session ausgesprochen habe. Ja? Zu versuchen, meine Gedanken hier wahrzunehmen und zu nur wahrzunehmen, beobachten, wahrnehmen, ja, und sie nicht zu kommentieren, sie nicht angenehm, unangenehm finden, nicht irgendeinen Impuls, will ich haben, will ich nicht haben, warum habe ich keine Ruhe hier, warum kann ich mich konzentrieren, sondern nur meinen Zustand, wie er gerade ist, wahrnehmen, so ist er. Basta, nichts weiter. Ja. Das meint er, also mit begrifflichem Denken, gib das begriffliche Denken auf. Das kann man nicht willentlich, das kann man nur üben. Und keine Tätigkeit, sagt er, von Gedankenaugenblick zu Gedankenaugenblick, keine Tätigkeit. Das heißt, zu bemerken überhaupt, dass ich nahezu ununterbrochen dabei bin, mit dem, was bei mir im Kopf vor sich geht, etwas zu machen. Also auf einen Gedankenimpuls, ein Bild, ein Video einzusteigen und etwas damit zu machen. Entweder ich will es weghaben oder ich will drin bleiben und denke dem die Kette weiter und will irgendein Ergebnis haben oder sonst irgendwas, ja. Sondern wirklich reiner Beobachter bleiben heißt ja, oder Beobachterin heißt, nichts zu machen damit. Keine Tätigkeit. Ja. Dann ist deine Welt leer, still, rein, herrlich, friedvolle Freude. Wenn ich euch das so sage, wenn ich dir das so sage, dann nicht, weil ich meine, das lässt sich doch ganz leicht machen oder so, sondern nur, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, wie man dauerhafte Zufriedenheit erreichen kann, indem wir uns nämlich genau mit diesem Wunscherweckung und Zufriedenheits- und sonst was Kreislauf, der in uns da dauernd läuft, nicht mehr zu identifizieren. Der ist da. Wir kriegen, behaupte ich, ihn nicht weg. Ja? Mein Karma kriege ich nicht weg. Ja? Sondern ich muss einen Zustand erreichen, einen Geistes- oder wie man es so nennen will, Zustand, dass ich mich nicht damit identifiziere. Deswegen benutze ich immer den Begriff Automat dafür. Dass ich nicht der Automat bin. Ich bin nicht meine Gedanken. Ja? Sondern ich bin der, der wahrnimmt. Also wir können unsere Zufriedenheit, dauerhafte Zufriedenheit, kann man vielleicht sogar Glück nennen, egal, nur erreichen, wenn wir uns nicht mehr mit unseren Gedanken und Gefühlen identifizieren. Und der daraus resultierende Gleichmut erzeugt die Leichtigkeit in allem Handeln. Wie Lin Chi heute Morgen, eine erfundene Geschichte, was ich davor gelesen habe, gesagt hat, alles wird zu einem leichten Spaziergang. Ist das nicht toll? Dieser Gleichmut, den man da erreichen kann, die Leichtigkeit, die ist so, wie sage ich mal, von einer Art oder so tiefgreifend, dass die Menschen, die ihr Leben lang nur guten Gefühlen nachjagen, dem Glück hinterherlaufen, nicht einmal eine annähernde Vorstellung davon bekommen können. Das kann man auch nicht beschreiben, kann man niemandem beschreiben, ganz klar. Also, worum es mir geht bei diesem ganzen Gelabere, Verständnis dafür zu erwecken, woher kommt das alles, was mich da umtreibt? Was ist der Sinn, warum wir hier trainieren und das alles aushalten? Ne? So, auch was sich gar nicht gut anfühlt. Und dass die Lösung nicht darin besteht, das, was mich da stört, alles loszuwerden. Das geht nicht. Sondern, dass ich mir erstmal klar mache, ich bin es nicht. Und mir das immer wieder klar mache. Und ich immer wieder versuche, Beobachter zu sein. So in dem Bild, was ich da mir da eingefallen ist, ich bin ziemlich sicher, das ist meins, obwohl es genial ist. Du sitzt im Kino, in der Mitte, in einem leeren Kino und alles, was dein Geist produziert, ist vorne auf der Leinwand. Das bist du nicht. Du guckst es dir an. Und ganz besonders musst du darauf achten, dass hinter dir, da wo der Projektor ist, da hockt eine oder eine, die dir dauernd einflüstert, dann, es muss etwas anderes sein, als was gerade ist. Du musst etwas anderes machen, als was gerade ist. Du musst dich mehr anstrengen, du musst dich anders hinsetzen und ich weiß nicht, was alles. Ja. Und du darfst es vor allem nicht zulassen, was da alles läuft. Ja. Sondern lass es alles zu. Und hör nicht auf diesen Kommentator, der da dauernd brabbelt. Das kann man nur immer wieder üben. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Hi.